Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vier Muskeln, wenig Hirn. Ich bin euer Host Simon und bin wie immer begleitet durch meine fantastischen Co-Hosts Tim und Tom. Heute geht es um Managerialismus. Ja, kein einfaches Wort und auch kein einfaches Konzept. Wir sind ein bisschen inspiriert worden von einem Video von Consequent Frei über selbiges Thema, die wiederum von einem Buch The Managerial Revolution von James Burnham inspiriert wurden. Diejenigen unter euch, die ein bisschen lesefreudig sind, können sich da gerne etwas verkünsteln. Managerialismus, ja, was ist das? Was verstehen wir darunter? Im Prinzip bedeutet das, wir haben eine Schicht, die vielleicht zwischen höher gestellteren Entscheidungsträgern steht oder vielleicht einfach nur zwischen, und das sehen wir natürlich häufig in der Wirtschaft, zwischen gewissen Ressourcen, zwischen gewissen Produktionsfaktoren und denjenigen, die eben diese Produktionsfaktoren einsetzen. Die Rolle des Managers ist hier dann zu sagen, okay, wie werden diese Ressourcen optimal eingesetzt? Das klingt jetzt erstmal, das wäre ein recht sinnvolles Konzept und ich will auch gar nicht sagen, und ich dachte, es ist gut, dass wir das am Anfang jetzt auch mal ansprechen, wir wollen gar nicht sagen, dass das Prinzip des Managers ein sinnloses Konzept ist. Allerdings sehen wir, dass heutzutage der Manager als solches und äquivalente Positionen, die vielleicht nicht diesen Titel tragen, ja, also heutzutage würde man häufig das irgendwie in der C-Suite sehen, also der CEO, der COO, CIO, wie sie nicht alle heißen. Und auch wie gesagt, auch die haben definitiv ihre Berechtigung. Aber wir sehen eben, dass es eine sehr starke Ausdehnung von all dem gibt, was vielleicht Leute denken, dass gemanagt werden sollte. Wie denkt ihr über Managerialismus nach? Aber was ist für euch die Rolle des Managers? Vielleicht erstmal so.
Ich habe da sofort Parallelen zu unserer Bürokratiekritik gezogen, die wir ja schon oft hier auf dem Kanal gebracht haben. Und zwar, dass Bürokratien an sich ja Systeme sind, die sich irgendwie inflationär verhalten. Also ein Bürokrat hätte gerne noch mehr Bürokraten, die den Verwaltungsapparat so aufblähen. Und das ist ein Prozess, den man immer wieder beobachten kann, wenn Staaten sehr stark in dieses Beamtentum investieren und viele Stellen öffnen, die natürlich auch eine große Sicherheit geben, weil wo ist man sicherer, als wenn man für den Staat arbeitet, in dem man lebt? Und genau derselbe Prozess wird ja beschrieben bei James Burnham für diese Managerkaste, dass Managerposten gerne noch mehr Managerposten schaffen, die dann wiederum andere Verwaltungsaufgaben irgendwie erfüllen. Und an sich ist das ja schon irgendwie ein Problem an sich, dass Menschen dafür bezahlt werden, irgendetwas zu verwalten, wo sie gar kein wirkliches Skin in the Game haben. Also warum sollten sie sich so großartig Mühe geben dabei? Es lädt schon irgendwo ein bisschen zur Ineffizienz des Ganzen ein, wenn man nicht selber der Verantwortliche für die Ressourcen ist, die man betreut oder die man eben managen muss. Das ist so meine Sicht auf den Sachverhalt.
Schon mal ein sehr guter Anfangspunkt, den du da anbringst, weil wir haben im Wesentlichen in dieser Manager-Geschichte zwei Paar Schuhe, die wir uns angucken müssen. Einmal haben wir den Manager, wie Simon ihn vorhin beschrieben hat, aus der C-Suite zum Beispiel, der in der freien Wirtschaft für ein Unternehmen tätig ist und dort die Mittelsmannsfunktion übernimmt. Und einmal haben wir natürlich noch eine andere Form des Managers in Form des Bürokraten bzw. Beamten. Und wie Tom schon sagte, der wesentliche Unterschied ist halt, die Einheit zwischen Handeln und Haften ist nicht im gleichen Verhältnis bei beiden Rollen. Das heißt, wenn ich ein CEO von einem Unternehmen bin, dann ist es heutzutage ja üblicherweise so, dass ich größtenteils meine Bezahlung in Form von Aktien des Unternehmens bekomme. Da kommt meistens der größte Wert meiner Entlohnung sozusagen her. Und dadurch hat die Führungsriege eines jeden großen Unternehmens eigentlich immer massivste Anreize, auch gute Arbeit zu leisten, weil sie sonst eben einfach viel weniger Geld verdienen. Beim Bürokraten im Staat sieht die Geschichte natürlich anders aus, weil der Bürokrat im Staat hat keine wesentlichen Upside-Gains mehr. Also wenn man mal verbeamtet worden ist, dann kann man vielleicht in der Gehaltstabelle nochmal ein, zwei Stufen erfahrungsmäßig oder altersmäßig oder positionsmäßig aufsteigen. Aber der ja, der Zuwachs an Gehalt, der ist sehr überschaubar. Also es gibt keinen Beamten in Deutschland zum Beispiel, der Millionengehälter bezieht. Ich glaube, die bestbezahlten Staatsdiener sind sogar die Rundfunkchefs mit dem höchsten Gehalt von etwa 400.000-500.000 im Jahr, was ja auch schon ordentlich ist, aber natürlich nicht vergleichbar mit einem Manager, der ein vergleichbar großes Unternehmen leitet. Also wenn man jetzt mal überlegt, die ARD zum Beispiel ist ja auch ein Milliardenkonzern. Wenn man einen Milliardenkonzern in der freien Wirtschaft als CEO leitet, würde es mich sehr wundern, wenn man nicht siebenstellig verdient. Das mal dazu. Und das ist natürlich in der geschichtlichen Entwicklung der ökonomischen Theorie oft aufgekommen, dieses Thema, und muss natürlich auch behandelt werden, weil letzten Endes haben wir in jedem Unternehmen irgendwo planwirtschaftliche Elemente. Also nicht in der Wirtschaft, in der sie sind, sondern in dem Unternehmen selbst. Weil irgendjemand muss ja überlegen, okay, wir produzieren in der Schreinerei zum Beispiel Tische, dann brauchen wir dafür verschiedenste, ja, Rohstoffe, verschiedenste vielleicht noch Zutaten oder Zwischenprodukte von anderen Unternehmen, und irgendjemand muss die Planung dafür übernehmen. Und sobald solche Prozesse nötig sind, ist natürlich ein gewisses Maß an Verwaltung auch notwendig. Und das ist eben so der wesentliche Trade-off, um den es geht, bei einem effizienten Unternehmen herauszufinden, wie viel, wie Tom schon sagte, wie viele Leute kann ich sozusagen opfern, um diese ineffizienten, Verwaltungstasks durchführen zu lassen, weil dieser Support eben notwendig ist, dass die anderen ihre produktive Arbeit machen können. Und das, wie gesagt, das Thema wird in der Ökonomik sehr intensiv behandelt von Baumol und von Schumpeter. Und ich denke, da werden wir im Laufe der Diskussion jetzt auch noch öfters drauf stoßen.
Ja, ihr habt auf jeden Fall einige interessante Punkte angesprochen und auf die Gefahr hin, dass das jetzt vielleicht irgendwie in so ziemlich jede BWL-Vorlesung, auch die jemals geschaffen wird, sich verwandelt. Ich möchte nur mal kurz anwenden, dass das halt eben das klassische Prinzipalagentenproblem hier ist. In meiner Rolle als Dozent muss das, habe ich irgendwie das innere Bedürfnis, das hier mal anbringen zu müssen. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Was wir im Prinzip eben haben, wir haben beispielsweise die Leute, die Ressourcen zur Verfügung stellen, und wie ihr schon mal richtig vor Ort herausgestellt habt, es gibt eben hier einmal den Unterschied zwischen dem Staat und der Privatwirtschaft, und ich fand auch deine Allegorie sehr, sehr nett, Tim. Ja, man spricht von Firmen in der Marktwirtschaft immer so, das sind Inseln der Planwirtschaft in einem marktwirtschaftlichen Umfeld, was ich immer sehr, sehr interessant finde. Aber eben, wir haben die Leute, die Ressourcen zur Verfügung stellen. Ja. Das sind beispielsweise die Kapitalgeber in Firmen. Ja. Das sind beispielsweise Aktionäre, könnte man sagen, die ihr Geld hingeben. Aber es kann natürlich auch was ganz anderes sein. Irgendwelche anderen Ressourcen. Und im Staat, ja, was sind da eben? Beziehungsweise sind das die Steuerzahler. Also ich glaube, das ist erstmal ein sehr, sehr guter erster Verdacht. Und ich muss jetzt halt irgendjemanden sozusagen damit beauftragen, zu sagen, okay, wie packe ich das denn wohin? Und du hast es gerade schon Schumpeter angesprochen. Und oft ist es zum Beispiel erstmal in der klassischen ökonomischen Theorie auch so, dass man sagt, man hat dann irgendwie den Unternehmertyp. Und der hat eben den Vorteil, dass der Unternehmer die Macht darüber hat, wie das Kapital verteilt wird. Auch dadurch, dass es eben sein eigenes Kapital ist. Also er ist sozusagen eben Manager und Kapitaleigner an sich und hat eben damit die optimalen Anreize, alles so zu verpacken und so einzuwenden, dass halt eben dabei das beste Ergebnis rauskommt für sich und eben auch für sein Kapital. Wo wir dann sagen, okay, wir haben eben diese Einheit von Handeln und Haften, oder wie Tom das vorhin gesagt hat, man hat Skin in the Game. Und das ist natürlich etwas, was wir uns wünschen würden, dass eben jeder, der eine Verwaltungsposition hat, Skin in the Game hat. Und ich glaube auch, wie du es vorhin gesagt hast, Tim, viele der Managerpositionen sind schon irgendwie so art ausgestaltet, dass man sagt, okay, die haben irgendwie jetzt vielleicht nicht 100% Skin in the Game, ja, da gibt es auch irgendwie Aktienvergütungen, die sehr, sehr kurzfristig sind, wo ich sage, okay, ich versuche jetzt halt sehr, sehr viel kurzfristig irgendwie Sales zu machen oder zu verkaufen oder eine Strategie zu fahren, die mir kurzfristig was bietet, was kurzfristig meinen Aktienpreis nach oben treibt, dann verabschiede ich mich, verkaufe meine ganzen Aktien, meine ganzen Optionen, die ich meistens kauft man nicht Aktien selbst, sondern die Optionen auf die Aktien, verkaufe die dann alle und dann, was danach passiert, so nach mir die Sintflut mäßig, ist mir egal. Es gibt natürlich auch besser ausgestaltete Anreizschemata hier. Auch da gibt es ganze strenge volkswirtschaftliche Theorien und Wissenschaften und Paper und hast nicht gesehen zu. Aber ich würde mal sagen, da ist das grobe Problem des Managerialismus nicht ganz so stark. Man sieht es natürlich trotzdem. Also man hat so häufig irgendwie dieses Meme, dass man irgendwie nur in, dass Leute gibt, die einfach nur in Meetings sitzen, ja, die halt irgendwie eine Middle-Manager-Position haben, und bei denen ist es ja häufigerweise auch nicht so, dass die Aktien vergütet oder Eigenkapital vergütet sind, sondern halt ein festes Gehalt haben, und bei denen, ja, die versuchen halt einfach nur zu gucken, okay, wie kann ich hier meine Macht ausweiten, die ich hier in meinem Umfeld habe, ohne jetzt beispielsweise viel machen zu müssen. Und das Problem bei Managern ist eben, ich kann ihre Leistung einfach nicht gut messen. Ja, also wenn ich jetzt halt irgendwie, ganz dumm gesagt, ich habe jetzt halt irgendwie einen Arbeiter, der ist in einer Maschine, und ich kann jetzt halt messen, ob der heute 200 oder 300 Teile, was weiß ich, produziert. Aber der Manager, ich weiß es nicht, liegt es jetzt an dem Arbeiter, dass auf einmal mehr Produkt kommt, verwenden wir besseres Kapital, oder ist es einfach, weil er so ein guter Manager ist, dass er jetzt irgendwie hervorgebracht hat, dass das jetzt so ist. Und das ist natürlich, gibt demjenigen, der in dieser Position ist, sehr viel Spielraum zu sagen, naja gut, es liegt halt daran oder es liegt daran oder es war jetzt halt mein Verdienst oder nicht mein Verdienst. Das sieht man sehr häufig im, sage ich jetzt mal, öffentlichen Bereich, wo viele Leute, die in den Mittelmanagement-Positionen sehr, sehr gerne an den Beinen anderer sägen und dann halt irgendwie versuchen, sich selbst zu profilieren. Aber wer kennt nicht irgendwie die Geschichten, wo irgendwann sagt, hey, der hat mich jetzt hier irgendwie schlecht darstellen lassen, oder der nimmt die ganze Zeit den ganzen Ruhm ein, obwohl ich alles gemacht habe, oder die zumindest meistens das die häufigste Arbeit und so weiter. Und eben dieses Problem dieses Mittelmanagements ist sehr, sehr stark aufgebläht, meiner Meinung nach, im öffentlichen Bereich. Und ich meine jetzt halt nicht nur im öffentlichen Dienst, sondern halt auch in der Politik, wenn es weiter nach oben geht, in Ministerien, denn dort, und da habe ich, glaube ich, schon mal anklingen lassen, sehr gerne eine Folge mit euch machen zu Road to Serfdom, eben, dass ich gewisse Schichten habe, die sich aufbauen, die keinerlei große Verantwortung tragen für das, was sie tun, allerdings extremst viel Macht in Form von Ressourcen, die sie bewegen können, haben. Klassisches Beispiel, irgendwelche Corona-Geschichten, wo dann irgendwelche Deals gedreht wurden. Aber das ist jetzt nur als Beispiel. Das passiert zuhauf. Und das ist eben die Frage, wie können wir dieses Schema bewerten? Wo sind vielleicht hier irgendwo Sachen, okay, das ist positiv, das ist negativ, und vielleicht irgendwelche Ansätze noch herausarbeiten. Aber natürlich sagt keiner, der in dieser Position ist, hat einen Anreiz davon, zu sagen, hey, ich möchte das jetzt versuchen zu ändern. Natürlich, also du hast irgendwelche höheren Ziele, was wir jetzt hoffen würden, aber nicht voraussetzen.
Was ich mich so ein bisschen frage, ist, es gibt ja so Managerposten, die sich bestimmten, sehr stark definierten Aufgabenbereichen widmen. Also beispielsweise der Gleichstellungsbeauftragte oder die Gleichstellungsbeauftragte, oder irgendwelche Managementposten, die dafür bestimmt sind, Ausgleichsmaßnahmen zu bestimmen für irgendwelche Produktionswege. Und eigentlich sind es ja so Aufgabenbereiche, die wären abgeschlossen, würde man ein funktionierendes Konzept vorstellen. Im Endeffekt, wenn man ein funktionierendes Gleichstellungskonzept hat, was macht der Gleichstellungsbeauftragte dann noch? Insofern ist das Nichtlösen von bestehenden Aufgaben auch eine gewisse Überlebensstrategie für manche Posten. Dass du halt einfach sagst, hey, wenn ich meine Aufgabe hier zur Zufriedenheit aller gelöst habe, was mache ich dann noch hier? Also das ist irgendwie doof, das mache ich lieber nicht. Ich mache lieber so kleine Schritte und tue dann so, als wäre das voll der lange Prozess und so ein Weg, den man beschreiten muss ständig. Und ich bin derjenige, der die Fähigkeit hat, mir immer neue kleine Aufgaben auszudenken, die dann umgesetzt werden müssen, damit ich meinen Ansprüchen irgendwie gerecht werden kann, für die ich hier bezahlt werde.
Ja, also das ist definitiv ein Problem. Ich vergesse es immer wieder. Da gibt es so ein Prinzip, eben die Ausweitung von Zeit auf Tasks. Ich heule immer durcheinander, da gibt es so ein paar. Aber du hast auf jeden Fall recht. Hätte ich denn ein grundlegendes Schema, was ich eben durchsetzen könnte, was ich mir vielleicht ausdenke, dann bräuchte ich diesen Posten nicht, weil ich das Ganze automatisieren könnte. Und das sind wir, ich will es ja halt nicht die ganze Zeit auf dem öffentlichen Dienst bashen, aber das ist halt eben das Beispiel, was ich nicht tagtäglich, aber mit dem ich halt schon häufig zu tun habe, wo ich dann halt eben sehe, wie extremst große Ineffizienzen geschaffen werden, einfach nur um meine Berechtigung, mein Job zu berechtigen. Und ich meine, auch wieder hier, don't hate the player, hate the game. Ja? Also die Leute versuchen nur, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Man würde jetzt allerdings sagen, natürlich machst du das auf Kosten anderer. Ne? Also Leute produzieren, und da kommen wir wieder eben auf diese Mittelschicht, die zwischen den Ressourcen, den Means of Production oder Produktionsressourcen, wie auch immer man das nennen möchte, und denjenigen Leuten, die das Ganze tatsächlich umsetzen, die da in der Mitte stehen. Und wenn ich jetzt nicht hier, und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin auch schon angesprochen habe, wenn ich nicht hier Mehrwert liefere durch meine Existenz, wobei das natürlich sehr, 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 sehr schwierig zu messen ist, und auch da gibt es sehr, sehr viele Studien zu, dann geht halt irgendwas falsch, denn effektiv ja, bin ich abhängig von anderen, oder das ist, glaube ich, noch euphemistisch ausgedrückt, denn effektiv nehme ich Ressourcen oder produzierte Güter, Geld, wie auch immer man das ausdrücken möchte, von Leuten weg, die das hergestellt haben, ohne jetzt da wirklich was für bei zugetragen haben, und das könnte man fast schon parasitär nennen.
Semantisch auf jeden Fall, das Wort den Lebensunterhalt verdienen an der Stelle mit einem Fragezeichen versehen. Vielleicht ist es mehr ein Versuch, den Lebensunterhalt zu bekommen, weniger ein Versuch, es zu verdienen. Deswegen auch das Wort Verdienst wird ja auch gar nicht mehr so oft genommen im Sprachgebrauch, hat sich ja mehr Richtung Einkommen und Gehalt geändert. Vielleicht auch ausschlaggebend, und vielleicht hat es auch was zu bedeuten im allgemeinen Sprachkontext, dass das doch eine nicht unerhebliche Menge an Menschen gibt heutzutage, die so Zombie-Jobs haben, wo die halt irgendwie Geld bekommen und am Ende weiß eigentlich niemand so genau, was da jetzt eigentlich der Wert war, der geschaffen wurde. Aber ja, ich meine, das ist auch so ein Fluch generell einer sich immer weiterentwickelnden Wirtschaft. Wir haben letzten Endes in einem Großkonzern heutzutage auch schon die Möglichkeit, das mit wenigsten Arbeitsplätzen alles laufen zu lassen, wenn man denn will. Aber da sind wir auch wieder bei der Situation, dass eben die Einheit zwischen Handeln und Haften im Unternehmen selbst niemals 100% betragen kann. Dafür müsste der Chef alles besitzen, und das ist seltenst der Fall bei großen Unternehmen. Und jeder Manager, auch wenn er in Aktien vergütet wird, findet es auch nicht schlecht, wenn er einfach durch ein Büro durchläuft und da sind 25.000 Hablackel, die einfach einem salutieren, wenn man da durchläuft, und ehrfürchtig auf den Boden gucken. Und das ist natürlich schon irgendwas, was die Chefetage auch möchte. Ja, also man könnte wahrscheinlich auch einfach einen Chauffeur haben, aber ich glaube, die wenigsten in der Chefetage in großen Unternehmen haben nur einen Chauffeur. Und genauso mit Flugzeugen, die könnten wahrscheinlich auch ein Flugzeug haben, aber die wenigsten haben ein Flugzeug. So, das sind alles Sachen, die marginalst irgendwo Benefits schaffen können, wenn man eine Flotte an Flugzeugen hat. Ich glaube, das ist so selten, dass das wirklich mal was bringt, dass sich das finanziell auf keinen Fall lohnt. Aber es ist natürlich im Tinder-Profil nice, wenn man sagen kann, ich habe nicht ein Flugzeug, sondern eine Flotte von Flugzeugen. Und das ist ja auch irgendwo so ein Perk, was man als CEO von einem großen Unternehmen dann geil findet. Ja, kann man den auch nicht übel nehmen. Ist halt eine spezielle Situation, in denen die sich befinden. Aber um jetzt nicht nur auf Nachteile von Bürokratie einzugehen, würde ich sagen, nehmen wir mal ganz kurz Baumholz Perspektive ein und schauen uns an, was sind denn Vorteile von stark bürokratischen Großkonzernen. Ja, und jetzt, wenn ich das so ausdrücke, dann denken erstmal alle, hä, was ist, kann da denn ein Vorteil sein? Und der Vorteil ist eben das, was Tom vorhin angesprochen hat. Wir haben Unterschiede zwischen prozeduralem und systematischen Arbeitsweisen. Also wenn ich einen Gleichstellungsbeauftragten Problem vor mir habe, dann kann ich das angehen, indem ich versuche, jeden Tag irgendein Symptom zu fixen oder indem ich mich mal eine Woche dran setze und ein Konzept ausarbeite, in dem das dann läuft. Und wenn die Bürokratie so funktioniert, dass sie mehr systematisch ausgerichtet ist, dann hat sie eben teilweise exorbitant krasse systematische Effizienzvorteile gegenüber einem Tohuwabohu, in dem einfach jeder irgendwie nach der Nase nach was macht. Das ist genau das, was Simon meinte mit den Inseln der Planwirtschaft. Also, sobald ich ein Unternehmen organisieren muss, das mehr Leute hat, als ich direkt vom Namen her aus meinem Gedächtnis nennen kann, bin ich irgendwo in der Situation, dass ich richtig krasse Fehler machen kann, wenn ich da jetzt nicht aufpasse. So, wenn es meinen persönlichen Arbeitsspeicher überschreitet, oder? Und dann brauche ich eben irgendeinen Administrationstool und auch Leute, die dieses Administrationstool gut bedienen können, damit der Laden gut läuft und die Koordination im Unternehmen dann funktioniert. Weil letzten Endes, das hat Elon Musk ja mal gesagt, ein Unternehmen ist nichts anderes als Leute, die zusammenkommen, um sich gemeinsam einer Aufgabe zu widmen. Und solange das wenig Leute sind, braucht man dafür keinen übergeordneten Administrationsapparat. Aber sobald es der Fall ist, dass diese Leute nicht alle im gleichen Raum sitzen oder dass es eben mehr Leute sind, macht es schon Sinn, darüber nachzudenken, wie man es organisieren kann. Und die Organisation von Organisationen ist dann das, was wir letzten Endes Bürokratie nennen. Und wenn das gut funktioniert, eben auf dieser systematischen Weise, wie Tom es vorhin schon angesprochen hat, dann hat man eben den Vorteil, dass man Menschenmengen in den Tausenden untereinander koordinieren kann. Und nur wenn das dann auch funktioniert, hat man eben diese krassen Großkonzerne, die wir heute kennen. Mittelalter wäre das nicht möglich gewesen, weil du einfach die so viel Brieftauben gibt's ja gar nicht, dass du das alles untereinander koordinieren kannst. Ja, die würden ja da im Himmel einen Stau haben. Und das sind halt Sachen, die fallen vielleicht nicht so direkt ins Augenmerk, aber es ist schon, wenn man in so Strukturen mal gearbeitet hat, merkt man schon, okay, es ist schon extrem wichtig, wenn man wirklich wichtige Aufgaben zusammen bearbeitet, dass man sich halt wirklich gut koordinieren kann. Und dafür braucht es eine gewisse Bürokratie, die immer größer und wichtiger wird, so größer und wichtiger das Unternehmen dann noch ist. Und da nennt Baumol vor allem eben die Forschungsabteilungen von den Großkonzernen, zum Beispiel in der Pharmabranche. Das sind Projekte, die da angehen. Das kostet teilweise Milliarden. Also das sind Hürden, die könnten kleinere, unbürokratische Unternehmen niemals auf sich nehmen. Und die Großkonzerne können es eben nur deshalb, weil sie dedizierte Forschungsabteilungen haben, die sich ausschließlich mit diesem einen Thema beschäftigen. Und nur weil sie diese Apparate im Hintergrund haben, können sie sich das eben leisten, solche Projekte dauerhaft anzugehen. Und das ist halt so, nur um nochmal hervorzuheben, dass die bürokratischen Aspekte sind so Notwendigkeiten, sobald ein Unternehmen größer wird. Und wir müssen nicht überlegen, wie wir es abschaffen können, sondern wir müssen überlegen, wie man es gut und systematisch gut gestalten kann.
Für mich hört sich das alles danach an, als würden wir hier so eine Art subgesellschaftliches System in einem Großkonzern betrachten. Also es kommen genug Menschen auf einem Haufen zusammen, dass man irgendeine Art der so eine kleine Mini-Regierung darum aufbauen muss, um die Leute überhaupt noch sinnvoll verwalten zu können, die da jetzt drin rumlaufen, weil man, wie gesagt, sie eben alle nicht mehr persönlich kennt. Man hat irgendwo diese Dunbar-Zahl überschritten und der Chef kennt nicht mehr jeden Mitarbeiter, also muss er Leute beschäftigen, die das irgendwie leisten können. Dann klingt jetzt erstmal recht einleuchtend. Aber ich denke mal, Onkel Ted hätte das Mittelalter besser gefallen mit den kleinen Betrieben, wo man jeden gekannt hat und die haben sich nur um immediäre Aufgaben gekümmert. Und wenn es dann halt ist, dass du nicht checkst, woran es liegt und dann halt einfach nur noch Qualität verbesserst, statt irgendwas anderes und dir irgendwelche großen Ideen zu überlegen, die sowieso nur Ersatzhandlungen sind.
Ja, also du hast vorhin gesagt, Tim, was macht denn überhaupt eine Firma aus? Und da hast du jetzt eben den guten Elon zitiert. Das ist die Frage, Leute, die zusammen an irgendeiner Idee arbeiten, in einem Projekt irgendwas umsetzen wollen. Das ist die Frage, wieso machen die das nicht einfach im Markt, ja? Das könnten sie ja auch machen. Sie könnten sagen, hey, wir arbeiten jetzt zusammen und du bezahlst mich, ich bezahle dich. So, und wieso machen wir das nicht? können wir ja machen. Ne? Jeder ist so jeder an sich ist ein Einzelunternehmer. Und auch da gibt es ganz viele Leute, die interessante, also für mich jetzt hier die interessanteste Forschung gemacht haben, eben zu Transaktionskosten. Ne? Ich habe halt sehr, sehr viel. Ich habe die drei T's der Transaktionskosten auf Englisch, Triangulation, Transfer und Trust. Ja, ich muss erstmal irgendjemanden finden, der mich das erledigen kann für mich. Ich muss irgendwie sicher mit dem kommunizieren können, beispielsweise im Transfer, ich muss irgendwelche Sachen hin und her schicken und ich glaube, das ist bei vielen heutzutage getriebenen Unternehmungen das Wichtigste, Trust, das ist Vertrauen. Wenn ich irgendwie sehr, sehr viel intellektuelles Eigentum habe oder irgendwie andere, beispielsweise personenbezogene Daten habe, mit denen ich arbeite, ja, ich kann nicht jedem vertrauen, dass es damit auch so umgeht, wie ich das möchte. Und deswegen habe ich eine Firma und ein Unternehmen, denn innerhalb dessen kann ich das Ganze alles vertraglich regeln und auch sehr, sehr einfach vertraglich regeln. Und ich habe beispielsweise wiederholte Interaktionen mit den Leuten und das macht dann einfach alles mehr Sinn. Und jetzt ist natürlich die Frage, und das habt ihr natürlich schon angesprochen, und das fand ich sehr, sehr lustig, Tom. Ich habe nämlich gerade noch mal die Bedeutung von Bürokratie nachgeguckt und es ist eben eine Herrschaftsform ungewählter, nicht Repräsentanten, aber die Herrschaftsform von Ungewählten. Und natürlich, ja, ich muss eine Art Hierarchie aufbauen. Und das ist die Frage, wie kann ich das Ganze regeln? Weil ich glaube, wir kommen nicht drum rum und ihr nennt jetzt immer irgendwelche Großbetriebe. Ich kann mir aber auch vorstellen, ich weiß, dass es auch Betriebe gibt, die unter Dunbars Zahl, also was ist 160 oder so, 140 liegen.
125, glaube ich.
Gut, 125. Es gibt auch Betriebe, die unter dieser Zahl liegen, wo man trotzdem eine Middle-Management-Ebene braucht. Es liegt jetzt nicht nur daran, dass ich irgendwie sagen muss, ich muss den beim Vornamen kennen und ich muss wissen, wie sein Dackel heißt. Es muss eben gehen, okay, diesejenige Person beschäftigt sich mit einem kleinen Subprozess. Wir haben extremst Arbeitsteilung und das jetzt halt nicht nur über unsere gesamte Weltwirtschaft hinweg, dass wir irgendwo in Taiwan die ganzen Halbleiter herstellen und die dann in Südkorea in irgendwelche oder in China in irgendwelche Handys reinklatschen. Nein, sondern wir haben auch im Unternehmen extreme Arbeitsteilung. Ja, wir haben irgendwie, wie Tim schon angesprochen hat, wir haben die Forschungs- und Entwicklungsabteilung, dann haben wir Sales und dann haben wir, keine Ahnung, noch Marketing. Und je nachdem, wie groß die Firma ist, haben wir selbst da noch irgendwelche Unterabteilungen. Und die müssen ja irgendwie kommunizieren. Und hier sind wir wieder bei den Transaktionskosten. Wie können wir das Transaktionskosten minimal erreichen? Und ich glaube, das ist die ganze Philosophie und der ganze Grund, wieso wir überhaupt sowas haben wie ein Managertum. Eben Leute, die sagen, okay, ich kann das irgendwie hinweg über die jeweiligen Sachen verstehen. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, wie kriege ich das optimal strukturiert? Und ich glaube, auch hier ist wieder ein Prinzip, die Leute, die das viel Muskelmanikieren, Bullshit-Bingo spielen, Subsidiarität, einmal trinken bitte. Auch hier gilt dann natürlich genau das Gleiche. Also ob das jetzt im Staat ist oder im Unternehmen, auch hier gilt das Ganze. Ja, wenn ich irgendjemanden habe, der, was weiß ich, ich habe jetzt irgendwie 5 Ebenen und ich habe irgendjemanden auf Ebene 2, der immer alle dirigieren muss und Bescheid darüber wissen muss, was in Ebene 5 ganz am Ende stattfindet. Natürlich ist das ein sehr, sehr ineffizienter Prozess. Natürlich sehen wir das aber auch genau in Firmen und wir sehen, ich meine, wir müssen das jetzt gar nicht mehr kritisieren, irgendwie, da haben wir, glaube ich, schon zu Genüge drüber gesprochen, dass das auf einer staatlichen Ebene, auf einer nationalen Ebene definitiv zu Ineffizienzen führt. Aber eben auch im Unternehmen, ja. Und jeder kennt das irgendwie so, ja, ich muss dann auf den warten, der muss noch irgendwie hier seinen Stempel draufsetzen, oder der muss irgendwie noch gucken, hier noch über die PowerPoint-Präsentation drüber schauen, obwohl er irgendwie einen Stapel davon hat, aber nur weil halt irgendwie er sagen kann, ich kann die Kontrolle nicht abgeben über das, was unter mir liegt. Und das sind natürlich extrem große Transaktionskosten, die jetzt hier aufkommen. Und auch eben hier muss man gucken, wie kann ich es schaffen, dass die Einheiten für sich effizient arbeiten und untereinander kommunizieren können. Ich glaube, es ist halt nicht, als ob wir jetzt hier irgendwie die Lösung dazu finden würden, weil es gibt halt eben, also gerade in der freien Wirtschaft denke ich mir, es muss irgendwie schon Ansätze geben, um das zu minimieren. Ich meine, haben wir ja schon angesprochen, die gibt's definitiv. Aber ich glaube, das ist einfach nochmal so ein bisschen der Kontext, wieso es überhaupt Firmen in dieser Art gibt und wieso wir eben diese unterschiedlichen Hierarchiestufen haben und was deren einzelne Aufgabe ist. Und jetzt ist natürlich zu gucken, wie kriegen wir es hin, weil an sich für die Gesellschaft an sich, und wir würden jetzt halt natürlich erstmal annehmen, dass man für die Gesellschaft produziert, ja, ich produziere nicht einfach, weil macht mir Spaß oder so, keine Ahnung. Ich muss ja irgendwie einen Wert schaffen, weil ansonsten verbrenne ich ja einfach nur Kapital und irgendwann am Ende stehe ich ohne da und dann kann ich auch nichts mehr machen. Also ich muss halt irgendwie einen Wert schaffen, ich muss irgendwie für irgendjemanden was produzieren oder eine Dienstleistung geben, wo er sagt, hey, super, gefällt mir, das ist mehr wert für mich als die jeweilige Zahl, die vor dem Eurozeichen steht, die ich dir geben muss. So. Und damit kann ich Mehrwert schaffen und das ist super. Allerdings, wenn ich jetzt Leute habe, die im mittleren Management sind, dann bedeutet das, okay, da wird ein bisschen abgezwackt hier und da, ich habe wahrscheinlich höhere Kosten. Was bedeutet für die Gesellschaft, ich habe höhere Kosten für dieses Produkt und das nehmen wir natürlich mal an. Jeder möchte so günstig konsumieren wie möglich. Ja, also gegeben jetzt anderer, sagen wir einfach mal finanziell am günstigsten. Ne? Und das ist jetzt natürlich ein Problem, was die Gesellschaft als Gesamtheit gegenübersteht. Bis eben viele Leute immer sagen, oh, das ist gar nicht so ein großes Problem, sollen die doch einfach machen und so, aber ich glaube, man versteht gar nicht, wie viel an Effizienz dadurch verloren geht und was einen das dann, ich meine, das ist auch so ein klassisches, was man sieht und was man nicht sieht, Problem, ja. Man sieht ja gar nicht, was man haben könnte, wenn es eben diese Ineffizienz nicht halt geben würde, ja, wie viel günstiger beispielsweise gewisse Produkte wären, oder wie viel mehr, Zufriedenheit man hätte, wenn man beispielsweise im Job weniger mit Bürokratie sich rumschlagen müsste.
Das ist auch so eine Sache, die man auf der Länderebene ganz gut vergleichen kann. Also wir sehen ja die Preisniveaus in verschiedenen Ländern unterschiedlich, aber wenn wir das in Relation setzen zu dem durchschnittlichen bzw. medianen Stundenlohn, dann können wir Preise ausrechnen, nicht in Form von irgendeiner Währung, die sind ja schlecht vergleichbar untereinander, sondern in Form von Minuten, die dafür im medianen Mensch eben arbeiten muss. Und daran können wir schon sehen, dass es brachialste Produktivitätsunterschiede gibt zwischen Ländern. Und sicherlich ist auch ein Teil dieses Unterschiedes zurückzuführen auf genau das, was Simon gerade gemeint hat, dass eben manche Länder eine systematisch schlechtere Institutionalisierung ihrer Verwaltungsstrukturen haben und das hat das tut am Ende böse weh. Also wir müssen das gerade mal untersuchen, so weltweit, was man daraus regressieren kann, aber ich denke, dass das alleine schon echt ordentlich was ausmacht. Also wir reden hier davon, dass du einfach doppelt so lange für das gleiche Gut arbeiten musst, einfach weil die Struktur im Land nicht so gut ist. Und das meiner Meinung nach, wenn man sich das so vor Augen führt, tut das schon weh. Also das, was Simon angesprochen hat, von wegen, dass die Güter teurer werden für die Gesellschaft, das ist vielleicht noch sehr abstrakt. Und wenn man sich jetzt da nicht auseinandergesetzt hat, wirkt es vielleicht erstmal gar nicht so schlimm, wie es eigentlich ist. Aber wenn ich jetzt sage, okay, du musst netto zu netto vielleicht 20 Minuten arbeiten, um dir diese Mittagsessensportion zu kaufen, und es wäre aber auch möglich, das mit 5 Minuten hinzukriegen, ist, glaube ich, schon ein relevanter Unterschied.
Das ist halt eben die Frage, die ich mir stelle. Also im Konsequent-Frei-Video war es ja so, dass der Einstieg mit diesem klassischen Meme, diesem marxistischen Meme gemacht worden ist. So ein ganz kleiner Teil von deinem eigentlichen Lohn geht an die Steuern weg. Und ein großer Teil wird dir einfach gar nicht erst gegeben, weil die eigentliche Arbeitsleistung, die du leistest, viel, viel höher ist als das, was dir entlohnt wird. Und jetzt ist ja die Kritik zweiseitig. Auf der einen Seite, also die Steuerlast ist schon deutlich immens höher als in diesem Meme dargestellt. Und auf der anderen Seite, ja, du kriegst vielleicht nicht unbedingt genau den Lohn, der deiner Arbeitsleistung wirklich angemessen wäre, weil irgendwo im Mittelbau von Konzernen halt Geld auch verpufft oder verloren geht, was eigentlich hätte da noch mit reinfließen können. Und es ist schon interessant, sich zu überlegen, wie viel höher wäre denn, also oder wie ändert sich denn die Lebensrealität, wenn mehr von dem, was erwirtschaftet wird, auch bei demjenigen ankommt, der die Arbeitsleistung hat oder der zumindest das Risiko getragen hat für diese Arbeitsleistung, weil es nicht in Steuern irgendwie versandet, oder halt von Menschen abgeschöpft wird, die nicht wirklich zu dieser Leistung beigetragen haben.
Also das Problem ist jetzt, und auf die Gefahr hinweg jetzt ein bisschen auszuschweifen. Also, es gab da so einen Österreicher, ich meine jetzt nicht den, ich meine Böhm Barwerk. ein Spaß. Also das Problem, was am Anfang des Videos natürlich angesprochen wird, ist die Ausbeutungstheorie von Marx. Also er sagt, okay, irgendwie, ich habe irgendeinen Arbeitswert und dann gucke ich mir an, was kostet das Ding, das Gut, das hergestellt wurde, und es kostet irgendwie mehr als der Arbeitswert. Was ja irgendwie erstmal unsinnig ist, weil ich würde sagen, das Gut ist genauso viel wert wie die Arbeit, die halt reingeflossen wird. Das ist die allseits bekannte Ausbeutungstheorie von Marx, wo es natürlich, und ich möchte jetzt gar nicht drüber mich weit ausführen, wer das möchte, kann gerne in das kleine, aber feine Büchlein von Eugen von Böhm Barwerk, die das zum Abschluss des Marxischen Systems anschauen. Das sind im Prinzip alle Argumente, die Marx irgendwann mal gebracht hat, zu Genüge, ich will es jetzt sagen, mal zurückgeführt worden. Aber ja, das ist eben die Frage, was würde passieren, wenn wir beispielsweise hier alle Ineffizienzen und sowas bekam. Und das ist tatsächlich was, mit dem sich zumindest die klassische Wirtschaftstheorie sehr, sehr stark beschäftigt hat, nämlich die Zurechnungstheorie. Ja, ich habe irgendeinen Faktor, der geht irgendwo rein und erschafft dann irgendwas, und das macht er nicht zwangsmäßig, aber in unserer Produktion, wie wir sie heutzutage haben, und ich habe es vorhin angesprochen, wir haben eine immense Arbeitsteilung. Und das klingt jetzt vielleicht immer so ein bisschen ephemär, was heißt das? Aber es ist ja wirklich, dass einer macht hier das eine, da dann macht der andere das andere, und das fließt das zusammen, und das ist nicht nur über Produkte, sondern auch über die Zeit hinweg. Ja, und wie kriegt jetzt halt jeder so das gerechte, in Anführungszeichen, was auch immer das ist, Teilchen dafür, was er gearbeitet hat. Und die Leute haben da sich zu Genüge drüber ausgelassen, und ich würde sagen, dass auch selbiger Eugen Böhm Barwerk da die schlüssigste aller Ansätze bis dato gebracht hatte. Und dann eben konnte man sagen, okay, das geht jetzt halt irgendwie an die Arbeiter, das geht jetzt halt hier an die Kapitalgeber und das vielleicht noch an die Leute, die irgendwie den Boden zur Verfügung stellen, auf den das Ganze gebracht wird. Dann kann ich eben gucken, was passiert jetzt halt beispielsweise, wenn die Manager wegfallen. Okay, ich habe irgendwie einen Strom, der jetzt wegfällt. Und wem würde der jetzt zufallen? Definitiv könnte man sagen, dass das Preise wahrscheinlich fallen würden. Ja? Denn ich habe irgendwie verschiedene Unternehmen, die alle konkurrieren irgendwie auf dem Markt, und dann kann der eine sagen, hey, ich kann es ja günstiger produzieren, deswegen kann ich meine Preise ein bisschen senken. Dann bekomme ich halt einfach mehr Nachfrage, und dann würden die anderen wahrscheinlich nachziehen wollen. Dementsprechend würde man sagen, dass erstmal die Konsumenten gewinnen würden. Ja? Denn jeder, der Konsument ist, würde einfach sagen, hey, ich habe günstigere Preise, die ich auf dem Markt sehe. Super Ding erstmal. Und dann ist die Frage eben, na gut, wie verteilt sich der Rest dieser ganzen Zuflüsse dann auf die jeweiligen anderen Produktionsfaktoren? Dementsprechend, ich kann jetzt halt nicht sagen, wie viel Prozent jetzt halt auf beispielsweise die arbeitende Gesellschaft fließen würde und so weiter, aber so könnte man das Ganze dann irgendwie durchdenken. Und von daher glaube ich allerdings wirklich, dass im Prinzip, und wir müssen natürlich sagen, jeder ist Konsument, ja, ist ja nicht, jeder ist Kapitalgeber, nee, das stimmt nicht so, aber jeder ist Konsument, auch die Kapitalgeber sind Konsumenten, jeder Arbeiter ist Konsument, ich konsumiere alles. Dementsprechend, ich will sagen, die Gemeingesellschaft gewinnt dadurch, wenn wir eben diese Position wegstreichen würden. Oder wie gesagt, man kommt nicht drum rum. Das wollen wir ganz klar sagen. Ich glaube, man kommt nicht drum rum, dass ich irgendjemanden habe, der koordiniert zwischen Einzelheiten. Ja, und wir haben irgendwie vorhin schon gesagt, man kann das entweder durch den freien Markt machen oder man kann das irgendwie in einem Form von Unternehmen machen. Der freie Markt ist halt, und das ist natürlich jetzt halt erstmal, muss man sich klarstellen für sich selbst, dass gewisse Prozesse sind einfach zu teuer. Ja, und das sind eben durch diese Transferkosten oder Transaktionskosten getriebene Prozesse. Von daher würde ich sagen, der Konsument gewinnt.
Sehr präzise auf den Punkt gebracht. Dankeschön.
Geht mein Bestes.
Ja, das vielleicht auch noch ein kleiner Anstups zu dieser Sache, die du gerade gesagt hast, generell die Kritik an der Marxischen Ausbeutungstheorie. Die wesentliche Komponente, die mir dabei immer einfällt, ist auf der einen Seite, die Produktion ist immer irgendwie ein Anbieterproblem und die Konsumtion ist irgendwie immer ein Nachfrageproblem. Also was ich damit meine ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir bei unserem Schreibtischbeispiel, eben Schreibtische produziere, dann brauche ich vermutlich dafür verschiedene Teile, die ich nicht alle selber produzieren kann. Ja, einfach mal unter der Annahme, dass ich nicht reine Holzdinger irgendwie mache, aus dem Baum direkt rausschneide mit der Kettensäge, sondern irgendwie noch Schrauben brauche oder Scharniere oder sonst irgendwas. Kann ich das nicht selber machen? Und dann ist das in der Hinsicht immer so ein Anbieterding, weil ich brauche einen Anbieter für diese Produkte und dann checken das Leute, die das anbieten, dass ich sowas möchte und dann werden die sich einfach, soweit es geht, im Preis unterbieten. Angenommen jetzt mal, die Qualitätsdimension ist unausdifferenziert, alle Schrauben sind gleich und dann wird es darauf hinauslaufen, dass am Ende der Schreiner einfach das Angebot annimmt, wo die Schrauben einfach am günstigsten sind. Und dann, wenn aber der Schreibtisch fertig ist, haben wir jetzt ein ganz besonderes Problem, was Marx eben nicht berücksichtigt hat. Und zwar, dieser Schreibtisch hat erstmal für den Schreiner eigentlich einen negativen Wert in dem Sinne, dass der Schreiner dort potenzielles Kapital gebunden hat, das er jetzt kriegen könnte, wenn er es verkauft. Und dass der Schreiner auch noch das Problem hat, dass dieser Tisch ihm ja Platz wegnimmt, entweder in seiner Lagerhalle oder in seinem Büro oder in der Werkstatt oder was auch immer. Also unter der Annahme, dass der Schreiner den Tisch nicht für sich selbst braucht, sondern ihn verkaufen will, ist dieser Tisch erstmal für ihn ein Problem. In der Hinsicht, dass der Platz wegnimmt, dass er vielleicht neue Lagerhallen kaufen muss und der Tisch ihn dadurch was kostet und dass der Schreiner ja eigentlich nicht den Tisch will, sondern das Geld, in das er den Tisch eigentlich eintauschen könnte. Und das ist die Sache, die dann dazu führt, dass die Produktionskosten und die Verkaufserlöse von Gütern nicht zwingend zusammenhängen, weil das eben zeitlich differenzierte Vorgänge sind. Also es kann durchaus sein, dass es für den Schreiner irgendwann Sinn macht, diesen Tisch für weniger zu verkaufen, als die Produktionskosten waren, einfach weil er diesen permanenten Bleeding-Prozess, wo der Tisch ihm irgendwo Platz wegnimmt, wo er Lagerkosten hat und wo er einfach nicht an das Geld rankommt, mit dem er jetzt was anderes machen könnte, so stark Überhand gewinnt, dass dieser Tisch dann für weniger verkauft wird, als er produziert wird. Aber auf der anderen Seite ist es auch genau andersrum, dass wir eben im Konsum ein Nachfrageproblem haben, wo wir verschiedenste Leute haben, die halt ein Gut, in dem Fall jetzt einen Schreibtisch haben möchten. Und wenn dann einer kommt und sagt, hey, ich biete dir 10 Euro für den Schreibtisch und der Nächste sagt, ja, ich würde dir auch 100 geben, dann würde der Schreiner natürlich den für 100 verkaufen. Und so ergibt sich das, dass derjenige, der am Ende eigentlich am meisten zahlt in diesem klassischen Auktionsprozess, eben das dann auch kriegt, worum es geht. Und Marktpreise sind im Endeffekt langfristig betrachtet in einer freien Marktwirtschaft nicht so verschieden von dem, was die Auktionsergebnisse im Mittel der Verteilung dann ergeben würden. Das ist im Prinzip genau das, was Marx nicht berücksichtigt hat, dass es nicht darauf ankommt, dass man sagt, ich habe einen Tisch für 50 Euro produziert und muss ihn jetzt demnach auch für 50 Euro weiterverkaufen, weil es sonst alles asozial ist, sondern dass es zeitlich verschiedene Dynamiken gibt, die damit reinspielen und das dazu führt, dass der Preis von dem Tisch unter oder über 50 Euro auch liegen kann und dass das auch alles völlig legitim ist. Also es geht nicht darum, dass hier irgendjemand anderem was Böses tut, sondern es einfach von sehr vielen verschiedenen Umständen zu verschiedenen Zeitpunkten abhängt.
Also das Problem mit Marx ist, es sind ganz viele. Also erstmal
natürlich, da kommt noch sehr viel mehr dazu.
Also ja. die Arbeitstheorie des Wertes, ne? Also ich kann jetzt irgendwie sagen, ich bin jetzt hier irgendwie in der Stadt und stelle mich jetzt in Bayreuth gibt es eine Stadt, gibt es in Bonn und irgendwie 50 Meter weiter weg ist, keine Ahnung, irgendein Restaurant und die verkaufen Wasser. Ne? Und jetzt sage ich, hey, ich will auch Wasser verkaufen. Was ich jetzt mache, ich klemme einen Löffel zwischen meine Arschbacken und mit diesem Löffel löffle ich dann Wasser in so ein Glas rein. Ja? Und ich muss immer 50 Meter laufen. Und das ist natürlich ein super Aufwand. Das kostet mich irgendwie 8 Stunden am Tag oder sowas. Und ich möchte sagen, ja, also da möchte ich auch irgendwie Gebühren für entlohnt werden. Und sage jetzt so, hey, hier mein Wasser, das kostet irgendwie 100 Euro. Und das Restaurant sagt, ja, wir verkaufen es irgendwie für 1,20 Euro und die Kunden gehen natürlich alle dahin und sagen, das ist ja komisch. Dann sage ich, ja, ich wertschätze einfach das Gut, was du mir jetzt gerade gibst, einfach nicht so stark, wie du es wertschätzt, vielleicht in deiner Hand, deiner Arbeit. Ja. Und das ist dieser starke Kontrast, und ich versuche es immer sehr, sehr ins Lächerliche zu ziehen, wenn ich das sage, diese Arbeitstheorie des Wertes, weil natürlich die Arbeit sollte vielleicht einen, es ist auf jeden Fall ein Preisfaktor, und das spielt natürlich dann mit rein, also es ist ein Kostenfaktor, aber es ist eben nicht das wertgebende Maß, denn das wertgebende Maß, Wert kann immer nur im Kopf des Konsumenten entstehen. Ja, ich kann ja sagen, ja, das ist schön und gut, dass du das hier produziert hast, aber es ist mir einfach nicht wert. Und das ist natürlich ein Konzept, was viele Leute heutzutage sich sehr häufig denken, ich könnte mir das kaufen, aber es ist nicht wert. Und das ist natürlich gut so, ja? Weil viele Leute aber sagen, hey, mir ist es wert, und andere Leute sagen, mir ist es eben nicht wert. Und daraus ergibt sich dann eben das Gleichgewicht, was wir beispielsweise als Marktpreis dann sehen. Ja, manche Leute würden sagen, boah, guck mal, der hat das hier krass gemacht mit seinen beiden Arschbacken. Und hat sich damit der Füller dazwischen geklemmt, ist schon krass. War noch eine richtig gute Show. Also dafür zahle ich 100 Euro am Tag, dafür für seine 8 Stunden. Ne? Ist in Ordnung. Aber ich glaube, das Gleiche, wie als wenn man versuchen würde, irgendwie Sand in der Sahara zu verkaufen. Also klar, ich kann jetzt den irgendwie, ja, angenommen, ich habe den aus, keine Ahnung, aus der Mongolei irgendwie jetzt hergekarrt und sagen, hey, ich will jetzt auch meinen Sand verkaufen. Dann denke ich mir, ja, richtig viel Arbeit reingesteckt. Ja, ich bin mit dem Fahrrad jedes Mal in die Mongolei gefahren. Nee, Sand haben wir hier zu Genüge, mein Freund. Wertschätzen wir hier einfach nicht. Natürlich könnte man sagen, mongolischer Sand ist viel, viel besser als der aus der Sahara. Ich kann mich da jetzt nicht austauschen, da bist du jetzt wahrscheinlich hier gefragt. Aber ich glaube, das nur noch mal so als grober Background für Marxismus-Theorie-Kritik.
An der Stelle vielleicht auch ganz interessante historische Notiz hier. Das mit den Arschbacken und dem Löffel war tatsächlich das Originalbeispiel von Marx im Buch. Deswegen hat sich das auch so gut verkauft.
Richtig. Ich denke tatsächlich, dafür gäbe es Kunden, wenn jemand das wirklich durchziehen würde. Also ihr habt es bei uns zuerst gehört. Falls es jemand schafft, für 100 Euro Arschbackenwasser zu verkaufen, dann bitte Credit an uns abgeben.
Definitiv.
Ja, wir wollen dann unsere GEMA-Gebühren für das Patent.
Aber ich fand das, was du gesagt hast, Tim, echt interessant, weil das ist ja auch was man ständig immer wieder sieht, dass diese Kosten, allein, dass du ein Produkt irgendwie lagern musst, und wenn es nur halt im Laden ist, also das sieht man ja in eigentlich allen Kaufhäusern, dass wenn alte Ware zu lange da rumsteht, dann kommen sie irgendwann in den Sale, weil es muss raus. Und der Sale ist ja dann in der Regel immer ein absurd viel niedrigerer Preis als das, wofür sie es ursprünglich angeboten haben. Und es kann sich ja nur lohnen, weil es viel, viel wertvoller ist, da neue Ware in die Regale reinzutun, als die alte Ware zu halten, bis irgendein Trottel gefunden wird, der das mal endlich kauft jetzt.
Genau, also du hast diesen permanenten Drain, wo dir diese Waren, die da rumstehen, und das, wie gesagt, das geht im Laden, das geht aber auch im Lagerhaus. Denkt nur alle mal an diese, wenn ihr mal mit dem Zug durch Deutschland fahrt, dann seht ihr ab und zu in der Nähe von großen Städten, in denen große Autohersteller sind, seht ihr ab und zu mal so riesige Parkanlagen, und die stehen voll mit Neuwagen. Und kann mir keiner sagen, dass das nichts kostet, so eine Anlage zu betreiben, ja. Also natürlich hat VW oder Audi oder Mercedes oder so kein Interesse daran, die alle auf einmal auf den Markt zu bringen, weil dann der Preis auch wieder zu stark fällt. Aber wenn du da hektarweise Autos rumstehen hast, dann willst du schon auch irgendwie mal gucken, dass du nicht noch eine Wiese kaufen musst, um deine anderen Autos dahinzustellen. Und dann verkauft man vielleicht auch mal so ein Auto für eben weniger Geld, damit es dann weggeht. Und das ist genau die Sache. Also jedes physische Produkt, was irgendwo steht, verursacht permanent Kosten bei dem, der es verkaufen will. Und dazu kommt halt noch der Punish sozusagen, dass man eigentlich ja das Geld haben möchte, weil man mit dem Geld wieder was anderes machen kann. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe diesen Tisch für 50 Euro produziert und der steht jetzt hier schon ein Jahr, keiner will den haben, und ich brauche aber jetzt Geld, um eine andere Produktionslinie von Schränken oder Stühlen oder sowas zu finanzieren, dann sage ich halt, gut, scheiß drauf, dann schreibe ich das ab und verkaufe den für 20 Euro, dann ist der vielleicht morgen weg, und dafür habe ich aber 20 Euro, keine Kosten mehr, kann was anderes dahinstellen und kann mit den 20 Euro meine nächste Designerstuhl-Kreation oder sowas mitfinanzieren. Und das sind durchaus alles legitime Kalküle. Und das Wichtigste ist das, was Simon gemeint hat mit dem Nachfrager, der halt sagt, ist es mir das wert? Und das musst du halt als Verkäufer von Waren, musst du das halt ungefähr abschätzen. Ja, ist das, was ich verkaufe, für irgendjemanden das auch wert? Und wenn es das nicht ist, dann hast du ein richtiges Problem.
Gut, man muss dazu sagen, die Kritik Marx war tatsächlich darauf gerichtet, dass Produkte mehr kosten als das, was an Arbeitskraft. Für ihn ist eben Arbeit das einzig maßgebende Kostenelement, weil er halt eben sagt, gut, Kapital und Boden, das ist irgendwie naturgegeben und so weiter, das sozusagen ihn mehr kostet. Ja. Aber der gute österreichische Ökonom würde natürlich sagen, ja, ein Gut ist nicht genussreif, das ist nicht eben, ja, nicht schon im Beispiel von einer Brezel oder so, bis es nicht im Munde des Konsumenten oder in seiner Hand ist, somit ist es beispielsweise auch der Transportprozess, der Lagerungsprozess, spielt natürlich auch stark damit rein, aber eben, das ist nicht die Kernkritik von Marx gewesen. Ja. Also für ihn war ja einfach die Ausbeutung, hat gesehen, okay, hier wurde, hat irgendjemand produziert und ich meine, man könnte das tatsächlich, um nochmal ein bisschen auf unser Managerproblem hier zurückzukommen, ist ja auch schon eine Art Ausbeutung. Ja. Ich beute eben die Leute aus. Ausbeutung ist ja im Prinzip hier mal drauf, begründet, dass ich sehe irgendwie, ich habe irgendwie dieses Zurechnungsproblem, ich sehe, okay, das ist mein Topf, ja, und da ist irgendwie 100 drin und da muss es halt irgendwo hinfließen und ich habe mir ausgerechnet, da sollte so und so viel hinfließen und da fließt jetzt aber irgendwie nicht so viel hin. Ja? Also in den einen Topf sollten irgendwie 30 reinfließen, fließen aber nur 20 rein. Und wo fließen jetzt die anderen 10 rein? Allein, dass da nicht die vollen 30 reinfließen, da muss irgendeine Ausbeutung stattfinden. Ja? Und Marx hat gesagt, okay, ja, das ist jetzt irgendwie die Eigner von Kapital, die dann hier irgendwie die Arbeiter ausbeuten. Wie gesagt, da gibt es ein paar sehr, sehr gute, totschlagende Argumente dagegen. Aber für den Manager könnte man das natürlich teilweise ansetzen, wobei hier jetzt halt eben, das habe ich vorhin schon angebrochen, die Zurechnung eben sehr, sehr schwierig ist. Ja, wie viel Mehrwert hat jetzt dieser Manager tatsächlich geschaffen? Und das kann natürlich auch sehr subjektiv sein. Ja, irgendwie DEI, Person Manager kann für viele Leute sehr, sehr viel Mehrwert geschaffen haben und für andere wenig. Und dann ist halt eben einfach nur die Frage. Und von daher muss man da mal ein bisschen aufpassen, wie man hier argumentiert. Aber ich glaube nichtsdestotrotz, wir haben sehr, sehr viele sklerotische Strukturen, die einfach auf die Nichtbeachtung von Subsidiarität gewachsen sind. Und das ist ja auch immer das Interessante. Ja, die Leute versuchen und deswegen ist es, glaube ich, im Bereich des Unternehmens, der Privatwirtschaft gar nicht so. Also ich glaube, hier wird schon viel Wert zerstört, aber im Vergleich zu dem, was in der öffentlichen, im öffentlichen Sektor passiert, ist noch recht weniger, weil natürlich hat der Eigner von Kapital, von den Ressourcen hier einen extremst hohen Anreiz, eben die Ineffizienzen zu vermeiden. Und dann ist halt irgendwie die Frage, wie kriege ich eben diesen Wissensteilungsprozess? Und ich wollte dich auch hier nochmal ganz kurz mein greatest of all time Economist Friedrich von Hayek ansprechen. Ja, wir haben irgendwie lokales Wissen und das liegt beispielsweise bei demjenigen, der produziert, der hier irgendwas fertigt, ja, der hat das alles gefressen, irgendwie Meister, Handwerk, schieß mich tot. Und dann hat er jetzt halt irgendwie einen Manager über sich, der meint, er weiß jetzt halt, wie der Hase läuft und ihm dann alles vorschreiben muss. Und natürlich, wenn sich dieser jeweilige, der dann produziert, so verhalten würde, wie der Manager ihm das sagt, dann würde er weniger produzieren, weniger schaffen, weniger Wert für die Gesellschaft kreieren. Und das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Und dementsprechend suchen wir eben Prozesse, die es optimal schaffen. Und optimal heißt jetzt hier nicht perfekt, sondern einfach nur so gut wie möglich, dass dieses Wissen beispielsweise oder das irgendwelches gewisses Know-how so umgesetzt wird, dass hier am wenigsten Wert verloren geht wie möglich, ja, dass am wenigsten Kosten entstehen, die nicht hätten sein müssen. Und eben da hat beispielsweise Hayek sehr, sehr viel zu gemacht, eben zu Local Knowledge und wie ich das eben und wie das durch beispielsweise eine Hierarchie, ein System fließen kann, wobei jetzt hier beispielsweise auch Subsysteme, irgendwelche Abteilungen in irgendwelchen Firmen das sein können. Und ich glaube, das ist hier irgendwie das Kernproblem. Und wie gesagt, wir werden das hier nicht lösen können. Aber ich glaube, wenn man unter dem Maxim handelt, zu sagen, okay, wie kann ich das irgendwie abbauen, immer mit dem, mit meiner, im Hinterkopf der Subsidiarität, ich glaube, dann kommt man hier, glaube ich, schon recht weit.
Ja, interessant, dass das in der Folge jetzt auch so sehr Richtung grundsätzlicher Ökonomik und auch natürlich Marx-Kritik sich gewandelt hat. Aber man sieht schon, diese Themen hängen alle sehr eng miteinander zusammen. Also diese Idee der Bürokratie und des Managers, die sind gar nicht so weit entfernt von vielen Kernthemen der Ökonomik und doch aber auch vielleicht praktisch sehr viel besser greifbar. Also insofern bin ich froh, dass wir jetzt in dieser Folge verschiedenste Aspekte dessen ansprechen konnten. Und grundsätzlich wäre mein Schlusswort, wenn ihr selbst mit einer Organisation zu tun habt und selbst Manager seid, dann versucht mal für euch dieses Gedankenexperiment zu machen. Was ist denn der Mehrwert, den ich bringe? Was ist denn vielleicht Koordinationsaufwand, den ich verringere? Und was ist denn vielleicht auch ein parasitäres Element der Position, um die es geht?
Ja, es ist eben die Frage, was wäre, wenn beispielsweise diese Position, wenn ich jetzt als Manager bin, wenn ich jetzt nicht mehr existieren würde? Puff, weg. Und sich das mal fragen und ehrlich versuchen zu beantworten. Vielleicht wahrscheinlich von jemandem außerhalb der Organisation bewerten lassen. Ja, also nicht, dass ich denke, oh, aber der Prozess und der will wahrscheinlich nicht mehr funktionieren und so weiter. Und dann kommt irgendjemand in so, who cares? natürlich ist das der schlimmste Fall. Ja. Und ich glaube, jeder Rechtschaffende sollte sich dann denken, weil viele von diesen Jobs sind ja vielleicht auch gar nicht mal so nett, ja, viele beschweren sich darüber, viele sagen, es sind irgendwelche Bullshit-Jobs, ja, irgendwelche Mittelmanagement-Jobs, die nicht wirklich, na, ich bin beispielsweise nicht schaffend und wir haben ja schon festgestellt, Schaffen ist ein großes sinngebendes Element, wenn es darum geht, sein Raison d'être in dieser Welt zu finden, und von daher auch, sind vielleicht auch diese Jobs vielleicht so ein bisschen seelenzerstörend. Das ist mein Schlusswort.
Sehr schön, also ich habe viel mitgenommen, gerade von eurem Input. Das war nochmal erweitern zu dem, was man jetzt im Grundvideo gesehen hat, denke ich. Und damit haben wir einen Wert geschaffen, den wir jetzt wieder weitergeben können. Wir haben uns selbst sinnvoll gemacht. Sehr gut.
Ja, ich sehe schon. Sehr, sehr gut. Ja, liebe Zuhörer, wir hoffen natürlich, dass wir euch auch Wert schaffen konnten. Falls das so ist, lasst es uns gerne wissen. Falls ihr irgendwelche Inputs habt, immer gerne raus. Wir bedanken uns vielmals für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, auch wenn unsere Schultern sehr, sehr stark sind. Vielen Dank für eure Zeit. Falls ihr auch jemanden kennt, der gerne ein bisschen über Demokratie ablästern möchte, gerne. Wir haben da richtig Bock drauf. Und ja, macht's gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.